SWR 2 aktuell.
Mit Christian Haug. Guten Tag. Und das sind unsere Themen bis 12:30. Die Diskussion über eine Reform des Einbürgerungsrechts geht weiter. Wir reden darüber mit einem Experten für Migration und Integration. Die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, aber auch gegen die Regierung in China werden lauter. Wir fragen gleich unseren Korrespondenten, wie hart das kommunistische Regime darauf reagiert. Und die G7-Justizminister beraten über die Verfolgung von Kriegsverbrechen im Ukraine-Krieg. Darüber spreche ich mit dem Strafrechtler und Richter des Kosovo-Sondertribunals, Professor Kai Ambos. Er hat ein Format von 12x9 Zentimetern, ist aus Bordeaux-Rot beschichteter Pappe und wird von einem goldfarbenen Bundesadler geziert. Und darüber, wer so einen deutschen Pass bekommen sollte, wird mal wieder heiß diskutiert. Bundesinnenministerin Faeser von der SPD hat am Freitag Vorschläge für eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts vorgelegt und dafür Beifall, aber auch viel Kritik geerntet. Den aktuellen Stand der Debatte fasst unsere Hauptstadtkorrespondentin Julia Bartel zusammen.
Klare Ablehnung kommt von der Union. Der bayerische Innenminister der CSU, Joachim Herrmann, sagte im Deutschlandfunk, man wolle den deutschen Pass nicht jemandem in die Hand drücken, der noch gar nicht so lange da sei und noch nicht so viel geleistet habe. Er bezweifelt, dass man sich schon nach 3 Jahren mit einem Land wörtlich voll identifiziert habe. Von einer falschen Initiative zur falschen Zeit sprach Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen, CDU, im Interview mit dem Sender Phoenix. Er wies darauf hin, dass eine vereinfachte Einbürgerung durchaus denkbar sei, die zuständigen Ämter allerdings schon jetzt kurz vor der Überforderung. Selbst in der Ampelkoalition gibt es Vorbehalte. FDP-Generalsekretär Bijan Dzirsaray sieht in Faesers Vorschlag eine Entwertung der deutschen Staatsbürgerschaft. Und die werde es mit seiner Partei nicht geben.
Und über die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts habe ich kurz vor der Sendung mit dem Integrationsexperten Dr. Niklas Harder vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung gesprochen. Und zuerst habe ich ihn gefragt, Herr Harder, selbst die Kritiker der aktuellen Reformvorschläge sagen, wir brauchen Einwanderer als Arbeitskräfte. Wie wichtig ist für Fachkräfte die Perspektive auf eine deutsche Staatsbürgerschaft?
Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich ist es für die Fachkräfteeinwanderung wahrscheinlich nicht besonders ausschlaggebend, wie das Staatsangehörigkeitsrecht in Deutschland geregelt ist. Grundsätzlich ist ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht aber natürlich Teil eines Einwanderungslandes. Wenn es Menschen schwer gemacht wird, hier sich auch durch die Staatsangehörigkeit in Deutschland niederzulassen, dann ist das natürlich ein Problem. Aber ich glaube, dass das kurzfristig nicht die Entscheidung beeinflussen wird, ob jemand nach Deutschland kommt oder nicht.
Auch in den USA ist ja zum Beispiel Einwanderung und Einbürgerung sind zwei getrennte Paar Schuhe sozusagen. Man kann eine Green Card, also eine Arbeitsgenehmigung bekommen und das mit dem Pass ist dann was anderes. Wie steht denn Deutschland mit den aktuellen Regeln eigentlich im internationalen Vergleich da?
Das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht liegt irgendwo in der Mitte. Aber ich denke nicht, dass man das als jetzt Anreiz für Einwanderung diskutieren sollte. Beim Staatsangehörigkeitsrecht geht es um die Möglichkeit, Lebensrealität dann eben auch amtlich dokumentieren zu lassen. Wenn jemand seit Jahrzehnten in Deutschland lebt, hier Steuern zahlt, hier arbeitet, sein ganzes Erwerbsleben hier verbracht hat, dann spricht es einfach nur der Realität, dass diese Person zu Deutschland gehört und das muss dann auch so dokumentiert werden. Und insofern ist es da einfach wichtig, Lebensrealität amtlich auch durch die Staatsangehörigkeit ausweisen zu lassen.
Anreiz für Arbeitsmigration wäre ja das eine. Kritiker aus den Unionsparteien sehen es aber eher auch als Anreiz für Armutsmigration sozusagen, also als Pull-Faktor auch für illegale Einwanderer, die dann womöglich auf unabsehbare Zeit Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Wie berechtigt ist diese Sorge?
Ich halte das für unberechtigt. Also dieser Mythos um die Pull-Faktoren wird etwas überschätzt. Ist natürlich nicht zufällig, wo Menschen hinflüchten und da migrieren. Die Forschung zeigt aber, dass 2 Faktoren da extrem dominant sind. Das eine ist das Bruttosozialprodukt eines Landes. Je höher das ist, desto mehr Einwanderung zieht so ein Land an normalerweise. Und bereits in das Land migrierte Familienangehörige und Bekannte. Also solche privaten sozialen Strukturen determinieren eben auch Migrationsentscheidungen. Es gibt aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich keine Evidenz dafür, dass kleine sozialpolitische Reformen die Migrationsentscheidungen wesentlich beeinflussen.
Also, und wenn es dann schon nicht diese Sozialleistungen sind, dann ist es die Staatsbürgerschaft noch weniger, meinen Sie?
Genau.
Dann kommen wir nochmal zu diesem Integrationsaspekt der Staatsbürgerschaft. Die Befürworter der Reform argumentieren ja auch damit, dass es um Teilhabe geht, das heißt dann ganz konkret auch um das Recht zu wählen. Wie wichtig ist das für die Migranten?
Ja, das Recht zu wählen, das würde ich sagen, ist eher eine normative demokratietheoretische Überlegung, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen. Wir sind stolz auf unser demokratisches System und das können wir auch zu Recht sein. Allerdings muss es sozusagen in unserem Stolz ein kleiner Dorn sein, wenn etwa 10 Millionen Volljährige in Deutschland nicht wählen können. Und das sind zum größten Teil Leute, die auch schon lange hier leben. Das ist sozusagen aber eher eine Überlegung auf systemischer Ebene, die sich Politiker zurechtstellen. Die sind nämlich auch dafür verantwortlich, dass die Demokratie funktioniert. Auf individueller Ebene ist es wirklich, denke ich, wichtiger, dass einfach die Lebensrealität amtlich abgesichert wird.
Wenn wir jetzt auch nochmal auf die Leute schauen, die schon hier sind. Es gibt ja auch diese Einbürgerungskurse, wo dann eben auch so Grundwissen über die Gesellschaftsordnung vermittelt wird. Wenn wir jetzt mal schauen von den türkischen Staatsbürgern, die in Deutschland sich an der Präsidentschaftswahl vor 4 Jahren beteiligt haben, also an der Präsidentschaftswahl in der Türkei, da haben 65% für Erdogan gestimmt, also für einen autoritären Politiker, der sich unter anderem gegen Gleichberechtigung und Meinungsfreiheit stellt. Was sagt das dann aus über die Akzeptanz dieser Werte, die ja der deutschen Gesellschaft ziemlich wichtig sind?
Naja, also zum einen muss man sehen, dass dieses Gesetz jetzt nicht automatisch alle Menschen einbürgert. Es ermöglicht eine Einbürgerung. Das heißt, wenn Menschen wirklich so sehr fremdeln mit diesem Land, dann werden sie das wahrscheinlich auch nicht tun. Man muss dazu nämlich auch sagen, dass eine Einbürgerung nun wirklich kein leichter Prozess ist. Das ist immer noch eine extreme Papierschlacht mit Wartezeiten von teilweise über einem Jahr. Das heißt, das macht niemand mal so eben, sondern das machen Leute, die wirklich ein Anliegen haben, die das wirklich gerne möchten. Und zweitens finde ich zweifelhaft, an dieser Stelle dann irgendwie den staatlichen Pädagogen rauszuholen. Also der Kampf um freiheitliche Werte ist ein Kampf, der immer wieder geführt werden muss und auch unabhängig vom Akt der Einbürgerung geführt werden muss. Wir haben genügend Leute in Deutschland, die als Deutsche geboren wurden, die Probleme mit freiheitlichen Werten haben. Und auch da müssen wir dafür kämpfen, dass wir diese Werte verteidigen, begründen und für sie werben. Und ich denke, das muss einfach ganz unabhängig von Einbürgerung passieren.
Sagt Dr. Niklas Haarder vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Beim Demonstrationsrecht ist das chinesische Regime grundsätzlich so tolerant wie beim Coronavirus, nämlich gar nicht. Aber seit Tagen ist es genau diese Null-Covid-Politik, die Menschen in China auf die Straßen treibt. Zuerst nur in der weit von der Hauptstadt entfernten Provinz Xinjiang, inzwischen aber auch in Peking und Shanghai. Besonders riskant für das chinesische Regime. Einige der Demonstranten fordern nicht nur die Aufhebung der extrem restriktiven Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung, sondern auch den Rücktritt von Staatschef Xi. Wie groß die Demonstrationen wirklich sind, ist schwer nachzuprüfen. Die Internetzensur löscht Fotos und Videos. Journalisten können auch nicht ganz ungehindert berichten. In Shanghai wurde ein BBC-Reporter von der Polizei offenbar verprügelt und eingesperrt. Über die aktuelle Lage spreche ich mit unserem Korrespondenten in Shanghai, Benjamin Eisel. Herr Eisel, was weiß man trotz der Internetzensur über das Ausmaß der Proteste?
Ich vermute, man weiß in China relativ wenig darüber. Denn ja, wie Sie sagen, die Zensur ist relativ stark. Alles, was in chinesischen Online-Netzwerken verbreitet wird über diese Demonstrationen der vergangenen Tage, das wird sofort zensiert. Und natürlich berichten auch die chinesischen Medien, die sind ja allesamt unter staatlicher Kontrolle, nicht darüber. Deswegen werden die wenigsten Menschen in China darüber Bescheid wissen.
Einige der Protestierenden fordern ja sogar den Sturz von Staatschef Xi. Wie hart geht die Polizei gegen solche Proteste vor?
Also wir hatten zum Teil Bilder, wo die Polizei relativ hart gegen Protestierende vorgegangen ist, unter anderem in Shanghai. Da sind auch mehrere Menschen festgenommen worden. Ich war gestern Nacht hier in Peking unterwegs bis ca. 2.30 Uhr Ortszeit, habe mir das Ganze angeschaut und ich muss sagen, ich war dann doch überrascht, wie zurückhaltend die Polizei war. Also die haben versucht, die Leute auseinanderzutreiben, sind mit so Menschenketten in den Pulk rein und haben versucht, die Gruppe zu trennen und dann den Leuten gesagt, sie sollen nach Hause gehen. Aber das Ganze ging relativ gewaltfrei vonstatten. Ab und zu kam es mal zu Rangeleien, aber jetzt größere Gewaltausbrüche habe ich nicht erlebt.
Wie erklären Sie sich das? Normalerweise sind die chinesischen Behörden ja extrem restriktiv, was sowas angeht.
Also vielleicht wollen die Behörden erstmal negative Bilder vermeiden von prügelnden Polizisten, die vorgehen gegen Demonstrierende. Vielleicht versucht man da auch noch so ein bisschen sich abzutasten, was man eventuell zulassen kann und was nicht. Die Proteste sind ja doch noch relativ klein. Also wir haben hier Gruppen von mehreren hundert Demonstrierenden. Es sind vor allem junge Leute, die dort protestiert haben. Zwischen 20 und 30 meiner Einschätzung nach etwa Leute aus der Mittelschicht, also gebildete junge Leute, die vielleicht mal im Ausland gelebt haben und die Zugriff auf ausländische Medien haben, weil sie VPNs nutzen, virtuelle private Netzwerke, um die Zensur zu umgehen. Und mit denen hat man dann auch die Möglichkeit, verschlüsselte Messenger zu nutzen, wie WhatsApp, Signal oder Telegram. Das können die Menschen normalerweise in China nicht nutzen. Die sind auf chinesische Messenger angewiesen, wie WeChat. Und da liest die Zensur alles mit und kann dann natürlich solche Proteste sofort unterbinden.
Entzündet haben sich die Proteste ja an den harten Lockdowns wegen dieser Null-Covid-Politik, die die chinesische Regierung fährt. Gibt es irgendwelche Anzeichen, dass sie davon abrücken könnte?
Also es gibt ein paar Lockerungen, die heute bekannt wurden. Wir hatten hier ja auch Demonstrationen an Universitäten. Da waren die Studierenden teilweise über mehrere Wochen eingeschlossen in der Universität wegen eines harten Lockdowns. Da haben wir heute gehört, dass manche Studierende jetzt den Campus verlassen dürfen. Dann sollen hier in Peking unter anderem so Trennwände, die aufgebaut wurden, um die Menschen davon abzuhalten, ihren Wohncompound, ihr Viertel, ihre Siedlung zu verlassen, abgebaut, damit die Menschen jetzt auch wieder ihre Wohnsiedlung verlassen können. Also das sind so einzelne Anpassungen, dass man jetzt abkehrt von der großen Null-Covid-Politik. Das ist nicht zu erwarten. Das hat heute auch nochmal ein Sprecher der Staats- und Parteiführung in einer Pressekonferenz auf Nachfrage deutlich gemacht. Und man kann auch gar nicht davon abrücken, denn wir haben weiterhin das gleiche Problem. Vor allem Millionen alte Menschen sind nicht vollständig geimpft, sind nicht ausreichend geimpft und die medizinische Infrastruktur, die Krankenhäuser sind nicht für einen solchen Ansturm ausgestattet. Es gibt zu wenig Intensivbetten. Also sollte sich hier Covid wirklich unkontrolliert verbreiten, dann befürchten Beobachter sehr, sehr viele Tote.
Informationen waren das von unserem China-Korrespondenten Benjamin Eisel. Raketenangriffe auf Wohnhäuser und zivile Infrastruktur, Folter und Erschießungen. Die Liste der möglichen Kriegsverbrechen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist lang. In den meisten Fällen wurden sie wohl von russischen Soldaten oder Söldnern verübt, aber in einigen Fällen stehen auch ukrainische Soldaten unter Verdacht. Die Justizminister der G7-Staaten beraten am Abend in Berlin darüber, wie solche Verbrechen verfolgt und bestraft werden können. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit dem Göttinger Strafrechtsprofessor Kai Ambos gesprochen. Er ist auch Richter am Kosovo-Sondertribunal. Herr Professor Ambos, um Kriegsverbrechen zu verfolgen und zu bestrafen, müssen ja zuerst mal Beweise gesichert werden. Wie gut funktioniert das bisher in der Ukraine?
Na, das Problem ist, dass sehr viele Akteure in der Ukraine tätig sind, also Nichtregierungsorganisationen, aber auch staatliche Akteure, also die Amerikaner, dann vermittelt über private Organisationen, dann natürlich die Franzosen und so weiter. Und dass man eben versuchen muss, das irgendwie zu koordinieren und zu konzentrieren.
Es spielen ja auch ukrainische Justizbehörden eine Rolle, die Staatsanwaltschaften dort ermitteln ja auch. Wer koordiniert denn das Ganze genau? Wie kann man das dann am besten unter einen Hut bringen?
Das Problem ist, es wird nicht wirklich koordiniert. Die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine ist natürlich federführend als die vom Territorialstaat. Aber andere Akteure, insbesondere auch der Internationale Strafgerichtshof, ordnen sich da natürlich nicht ohne weiteres unter und auch die Amerikaner, die da tätig sind, nicht ohne weiteres. Also letztendlich fehlt eine koordinierende Instanz.
Sehen Sie das als Problem für mögliche spätere Verfahren?
Ja klar, weil wir müssen ja irgendwie verwertbare Beweise erhalten und die Zeugenvernehmungen zum Beispiel müssen von professionellen Strafverfolgern durchgeführt werden. Also zum Beispiel eben von ukrainischen Staatsanwälten oder Verfolgungsbehörden. Und später muss man die Zeugen ja auch, diese Beweise ja auch einführen ins Verfahren, indem etwa die Zeugen dann vernommen werden. Es kommt natürlich dann auch immer darauf an, wo diese Verfahren stattfinden. Also ob die in der Ukraine stattfinden, in Deutschland oder in Den Haag. Also das sind ja dann auch unterschiedliche Prozessordnungen anwendbar. Also das ist alles sehr schwierig. Je mehr Köche da in diesem Brei sozusagen rumköcheln, desto schwieriger wird es dann später für die Verwertung.
Sie haben schon angesprochen, es ist ja auch entscheidend, vor welchem Gericht das dann am Ende aufgearbeitet wird. Bräuchte man ein eigenes Sondertribunal für die Kriegsverbrechen in diesem Krieg in der Ukraine oder können das die vorhandenen Institutionen leisten?
Also das Sondertribunal, über das wir diskutieren, bezieht sich ja alleine auf den Angriffskrieg. Also weil für den Angriffskrieg eben der Internationale Strafgerichtshof nicht zuständig ist. Ansonsten für Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, haben wir sowohl den Internationalen Strafgerichtshof, aber auch nationale Jurisdiktionen, zum Beispiel Deutschland. Da braucht man also nichts weiter. Und ich bin auch sonst skeptisch, da noch irgendwas weiteres zu errichten. Wir haben ja hier schon genug Akteure, die tätig sind. Also man muss eher koordinieren und sich auf das Wesentliche konzentrieren.
Das Wesentliche konzentrieren, das eine, was Sie schon angesprochen haben, ist die Vernehmung von Zeugen. Da kommt man ja möglicherweise ran an diese Zeugen, aber ein Problem dürfte ja sein, an die Tatverdächtigen heranzukommen, wenn die dann wieder zurück sind in Russland. Inwieweit kann man da überhaupt so einen Fall aufarbeiten, wenn man gar keinen Zugang zu den Tatverdächtigen hat?
Gut, dann würde man ja erstmal, wenn man tatsächlich eine Konkretisierung auf einen bestimmten Tatverdächtigen hat, aufgrund der Beweise mit den üblichen Methoden versuchen, dieser Tatverdächtigen habhaft zu werden, zum Beispiel durch einen Haftbefehl. Und vielleicht kommen die ja dann doch mal in den Zugriffsbereich, zum Beispiel der Europäischen Union. Das kommt ja auch darauf an, gegen wen sich dann solche Haftbefehle richten. Wir reden immer nur von Putin und dem Kreml. Aber es gibt ja auch ganz viele andere aktive Personen in dem Zusammenhang, sei es Soldaten, sei es Kommandeure. Und da ist es ja nicht ausgeschlossen, dass die auch mal in ein Land reisen, das solche Haftbefehle dann exekutiert. Das kann man nicht wissen, das muss man abwarten.
Wenn wir jetzt nochmal auf das Treffen der G7-Justizminister heute schauen, die können ja auch jetzt nichts beschließen, die werden ja wahrscheinlich erstmal nur Forderungen aufstellen. Aber um zurückzukommen auf Ihre Aussage ganz am Anfang, weniger ist mehr in dem Zusammenhang?
Was vom Ansatz her auf jeden Fall richtig ist, auch was Herr Buschmann sagt, dass man einfach koordinieren muss. Das sagen eigentlich alle, die vor Ort tätig sind. Die Frage ist nur, wer wird der Koordinator sein, und das sind natürlich auch Anonymitäten der Staaten. Die Ukrainer wollen sicherlich nicht akzeptieren, dass jetzt da Deutschland eine führende Rolle übernimmt. Das ist ja schließlich auf ihrem Territorium. Die haben den Anspruch, sie wollen koordinieren. Der Internationale Strafgerichtshof wird sich nicht Staaten unterwerfen, das auch in dem Fall schwierig ist, weil natürlich die Ukraine Kriegspartei ist und damit die Frage der Unparteilichkeit in Rede steht und deswegen der Herr Kahn, also Chefankläger des Strafgerichtshofs, da vorsichtig sein muss. Also das ist im Grunde eine Quadratur des Kreises, jetzt einen Koordinator zu finden, eine koordinierende Institution. Aber da ist man schon am Arbeiten. Ich glaube jetzt nicht, dass das G7-Treffen da irgendeine neue Erkenntnis bringt, weil vor Ort läuft ja schon sehr viel.
Sagt Professor Kai Ambos, Strafrechtler an der Uni Göttingen und Richter am Kosovo-Sondertribunal. Sie hören SWR 2 aktuell, es ist 12.23 Uhr. Das baden-württembergische Verkehrsministerium ist inzwischen schon wiederholt wegen Förderprogrammen für die E-Mobilität in die Kritik geraten. Im Juli monierte der Landesrechnungshof, dass der Förderbedarf nicht immer klar sei. Probefahrten mit Elektroautos bei der Verkehrswacht seien kein innovatives Projekt. Im Oktober hat das grün geführte Ministerium von Winfried Herrmann dann wegen einer Doppelförderung für den Kauf von E-Autos ins Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes geschafft. Und jetzt kritisiert die Opposition einen 535.000 Euro Zuschuss für ein Elektroauto-Projekt in Fahrschulen, das Herrmanns Ministerium vergeben hat. Förderpraxis mit Fragezeichen. Mehr dazu von Knut Bauer aus der SWR-Redaktion Landespolitik.
Mehr als eine 500.000 Euro für ein Konzept, das Fahrlehrer in Sachen Elektromobilität fortbilden soll. Für die FDP ein Beleg dafür, dass vom baden-württembergischen Verkehrsministerium Steuergelder zum Fenster hinausgeworfen werden. Für Winfried Herrmann dagegen ein sinnvolles Projekt. Auch die üppige Förderung verteidigt der grünen Verkehrsminister.
Wir sind ja eigentlich im Prozess der Transformation im Verkehrssektor. Und dazu ist es notwendig, dass gerade Fahrschülerinnen und Fahrschüler und die Fahrlehrer selber begreifen, worum es eigentlich geht, um Nachhaltigkeit, um Klimaschutz, um Elektromobilität. Ich kann nicht verstehen, wie man da überhaupt rumkrittelt.
Die Idee kam vom Stuttgarter Fahrlehrer Rainer Zeltwanger, Mitglied der Grünen und Vorsitzender des Bundesverbands Deutscher Fahrschulunternehmen mit 85 Mitgliedern. Er hat das Projekt vorgeschlagen und den Zuschlag für den 500.000-Euro-Zuschuss bekommen.
Förderung bekommt man dann, wenn man einen Antrag stellt und wenn die Innovativen gut sind. Dass ich Mitglied der Grünen bin, ist die eine Sache, aber wir sind ein Bundesverband.
Seltsam findet das der sehr viel größere Fahrlehrerverband Baden-Württemberg, der 1800 Fahrschulen vertritt. Dessen Vorsitzender Jochen Klima wundert sich, dass ein bis dahin in der Öffentlichkeit nicht bekanntes Fahrlehrerprojekt vom Verkehrsministerium gefördert wird.
Wir entwickeln unsere Fortbildungsprogramme, die wir seit 1970 als Fahrlehrerverband Baden-Württemberg anbieten, schon immer auf eigene Kosten, weil wir damit ja auch dann an den Markt gehen und Umsatz erwirtschaften. Deswegen, wir wären eigentlich per se gar nicht auf die Idee gekommen, Steuergelder für sowas einzufordern.
Eine Ausschreibung gab es in der Tat nicht. Der Konkurrenzverband hätte sich also gar nicht bewerben können. Ausschreibungen für solche Projekte allerdings seien nicht die Regel, betont der baden-württembergische Verkehrsminister.
In dem Fall hat mir das sofort eingeleuchtet, dass es Sinn macht, dass wir gerade im Bereich Fahrschulen was machen müssen.
Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Winfried Herrmann wegen Förderprogrammen kritisiert wird. So hat sein Ministerium Betriebs- und Unterhaltskosten von 36 Elektroautos bei der Verkehrswacht bezuschusst, die für Probefahrten genutzt werden. Nicht wirtschaftlich und wenig sinnvoll, moniert der Landesrechnungshof und stellt fest, Zitat, die Förderung des Projekts war weder erfolgreich, noch trug es dem eigenen Anspruch Rechnung, innovativ zu sein. Die Reaktion von Verkehrsminister Winfried Herrmann.
Ich halte die für Erbsenzähler, den Rechnungshof, weil die überhaupt nicht begreifen, worum es geht.
Auch im aktuellen Fall erscheinen für den Bund der Steuerzahler die 535.000 Euro Fördermittel nicht zwingend notwendig zu sein. Das Projekt zeige einmal mehr, dass beim Verkehrsministerium das Geld für Projekte und Kampagnen sehr locker sitzt, so der Landesvorsitzende Eike Möller auf SWR-Anfrage.
Das erste Adventswochenende ist vorbei. Für den Einzelhandel hat damit die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts begonnen. Nach 2 Jahren Pandemie setzt die Branche in diesem Jahr ganz besonders große Erwartungen in die nächsten Tage und Wochen. Die Händler hoffen wieder richtig Umsatz zu machen. Gleichzeitig sorgt die hohe Inflation für Verunsicherung. Sina Rosenkranz aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Wie ist das erste Adventswochenende für den Einzelhandel gelaufen? Wie fällt die erste Bilanz aus?
Kommt ein bisschen darauf an, wen man fragt. Der Handelsverband Baden-Württemberg ist nicht besonders zufrieden mit dem ersten Adventswochenende. Da heißt es, die Geschäfte seien eher schleppend gelaufen. Am ersten Adventssamstag gab es im Schnitt ein Umsatzminus von 1% im Vergleich zu den Jahren davor. Das Minus hört sich nach nicht viel an, aber wegen der hohen Inflation hätten die Einzelhändler einfach weniger Ertrag, also einen deutlichen Rückgang beim Gewinn. Wenn man in Rheinland-Pfalz nachfragt, fällt die Bilanz etwas positiver aus. Da gab es aber auch in einigen Städten verkaufsoffene Sonntage, in Trier zum Beispiel oder in Mainz. Und da liefen die Geschäfte wohl gut in Kombination mit der Black Friday Week, also verschiedenen Rabattaktionen. Aber insgesamt keine besonders große Euphorie bei den stationären Einzelhändlern bislang.
Und was ist der Hauptgrund dafür, dass sich die Konsumenten so zurückhalten? Ist es tatsächlich die Inflation oder gehen die Leute einfach seit der Corona-Krise seltener in die Innenstädte?
Ja, es ist eine Mischung aus beidem. Klar, alle Menschen spüren die hohen Energiekosten und die auch sonst gestiegenen Preise. Es gibt ja immer diverse Umfragen, wie viel die Menschen für Weihnachtsgeschenke ausgeben wollen. Und da gehen die Ergebnisse in diesem Jahr relativ weit auseinander. Und auch hier hängt es ein bisschen davon ab, auf welche Region man schaut. In Stuttgart zum Beispiel, interessanterweise, wollen die Menschen laut einer Umfrage in diesem Jahr sogar mehr ausgeben als im letzten Jahr, im Schnitt 546 Euro. Das Meinungsforschungsinstitut YouGov hat dagegen auf ganz Deutschland geschaut. Danach will mehr als die Hälfte der Verbraucherinnen und Verbraucher in diesem Jahr weniger Geld für Weihnachtsgeschenke einplanen oder sogar ganz drauf verzichten. Was die Einzelhändler aber klar beobachten, ist, dass weniger Menschen in die Innenstädte kommen. Das hat sich laut Einzelhandelsverband seit Corona nie wirklich erholt. Das heißt, der Corona-Nachholeffekt, auf den alle so gehofft hatten, der verpufft ein Stück weit.
So viel zur vorläufigen Bilanz der Einzelhandelsbranche. Zum Schluss, wie immer, der Blick auf die Börse. Wo steht der DAX am Mittag?
Der steht 0,8% im Minus bei 14.420 Punkten. Zurückhaltung heute an den internationalen Börsen wegen der Proteste in China und eben auch dann der damit verbundenen Ungewissheit über die politischen und wirtschaftlichen Folgen.